Unsere heutige Lesung steht im Kolosserbrief Kapitel 3, die Verse 1 bis 11. Da heißt es: Seid ihr nun mit Christus auferstanden, dann sucht, was droben ist, wo Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes. Trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Wenn aber Christus, unser Leben, offenbar werden wird, dann werdet ihr auch offenbar werden mit ihm in Herrlichkeit. So tötet nun eure Glieder, die auf Erden sind: Unzucht, Unreinheit, schändliche Leidenschaft, böse Lust und die Habsucht, die Götzendienst ist. Wegen dieser Dinge kommt der Zorn Gottes über die Kinder des Ungehorsams, unter denen auch ihr einst euer Leben geführt habt, als ihr in diesen Dingen lebtet. Jetzt aber legt ihr auch das alles ab: Zorn, Grimm, Bosheit, Verleumdung, unanständiges Reden aus eurem Mund. Belügt einander nicht, da ihr den alten Menschen mit seinen Werken ausgezogen und den neuen angezogen habt, der erneuert wird zur Erkenntnis nach dem Ebenbild dessen, der ihn geschaffen hat. Da gilt nicht mehr Grieche und Jude, Beschnittener und Unbeschnittener, Barbar, Sküte, Knecht oder Freier, sondern alles und in allen ist Christus. Worte des lebendigen Gottes. Dank sei dir, o Herr.
Lasst uns beten. Allmächtiger Gott, wir preisen dich und wir danken dir für dein gutes, lebendiges, kraftvolles Wort. Gib, dass wir nun in unserer Zeit in deinem Wort weder zur Linken noch zur Rechten davon abweichen. In deinem Namen und zu deiner Ehre. Amen. Ja, das Evangelium ist die Botschaft von Jesus Christus als Herrn. Als Herr hat Jesus Christus am Kreuz eine Freiheit erkämpft, die er denen schenkt, die ihn als Herrn über ihr Leben annehmen. Er befreit uns aus der Gefangenschaft unserer Schuld. Er hat Vergebung ermöglicht, damit alle, die sich ihm anvertrauen, ohne Furcht vor Gott kommen können. Das ist die Freiheit des Evangeliums für alle, die ihr Leben an Jesus geben. Und ich hoffe sehr, dass du diese Freiheit in Christus angenommen hast. Denn für diese Freiheit wurden wir geschaffen. Sie befreit uns zu einer Beziehung mit Gott in Christus, die uns erfüllter und glücklicher machen wird als alles, wirklich alles auf dieser Welt. Aber Jesus hat seine Nachfolger nicht nur von Schuld und Furcht befreit. Jesus befreit auch vom alten Leben. Christus befreit zur Erneuerung. Und am deutlichsten wird das in den Versen 9 und 10, die wir uns nachher noch genauer anschauen werden. Aber schaut euch das an, dort heißt es, dass wir den alten Menschen mit seinen Werken ausgezogen und den neuen angezogen haben, der erneuert wird zur Erkenntnis nach dem Ebenbild dessen, der ihn geschaffen hat. Indem wir zum Glauben an Jesus Christus gekommen sind, haben wir einen neuen Menschen angezogen, der vollständig erneuert wird. Das ist unser erster Punkt hier. Und wenn wir das hier genauer anschauen, dann sehen wir, dass wir die Kraft dafür nicht einmal selbst aufbringen müssen. Denn dieser neue Mensch, der wird erneuert. Habt ihr das gesehen? Hinter diesem Passiv steckt Gott selbst, der dafür sorgt, dass das, was er in unserem Leben begonnen hat, auch zu Ende führen wird. Und hier sehen wir auch das Ziel dieser Erneuerung. Es ist Erkenntnis. Seht ihr das? Vers 9, Vers 10. Gemeint ist die Erkenntnis Gottes, der uns in Jesus Christus gezeigt hat, wie er ist. Und wenn wir erkennen, wie Jesus ist, erkennen wir, wie Gott ist. Diese Erkenntnis wirkt selbsterneuernd. Wer also den Blick auf Jesus Christus richtet und in ihm das Ebenbild Gottes erkennt und sich ihm anvertraut, der bleibt nicht unverändert, sondern der wird selbst erneuert. Und wohin, das steht hier auch. Nach dem Ebenbild dessen, der ihn geschaffen hat. Er wird in das Ebenbild Gottes erneuert. Okay, das war zugegebenermaßen ein tiefer Einstieg in den heutigen Predigttext, aber er ist hilfreich, damit wir den Rahmen verstehen, in dem Paulus die Worte hier schreibt und damit wir die Verheißung erkennen, die Verheißung auf Erneuerung und Veränderung erkennen, die in diesen Worten enthalten ist. Vielleicht ist uns aber auch aufgefallen, wie wichtig dabei die Erkenntnis Gottes ist. Erneuerung findet durch Erkenntnis statt. Und diese Erkenntnis erfordert eine bestimmte Blickrichtung oder genauer gesagt eine ganzheitliche Ausrichtung. Mit dieser Ausrichtung beginnt Paulus hier diesen Abschnitt in den Versen 1 bis 4. Und diese Verse werden uns gewissermaßen durch den Advent begleiten, denn sie sind das Programm für alles, was danach im Kolosserbrief kommt. Lesen wir also zuerst einmal Vers 1. Wozu Paulus in diesem Vers auffordert, ist ein neues Verlangen nach Jesus. Und das ist auch unser erster Punkt. Richte dein Verlangen auf Jesus. Wir sind schon zwei Folien weiter. Und die nächste. Die hier, genau. Richte dein Verlangen auf Jesus. Okay, jetzt sind wir wieder am richtigen Punkt. Vers 1. Seid ihr nun mit Christus auferstanden, dann sucht, was droben ist. Wo Christus sitzt, Christus ist sitzend zur Rechten Gottes. Sucht, was droben ist. Gemeint ist hier, dass unser inneres Verlangen auf Christus ausgerichtet ist. Wie wir gesehen haben, ist diese Ausrichtung auf Christus das, was den Erneuerungsprozess in uns in Bewegung hält. Und was sehen wir, wenn wir nach oben blicken? Wir sehen Christus sitzend zur Rechten Gottes. Vielleicht kennt ihr diesen Vers, vielleicht klingt er bekannt. Er spielt auf den Anfang von Psalm 110 an. Der Psalm stammt von König David und ist der meistzitierte Psalm im Neuen Testament, weil er so deutlich auf Jesus Christus hin wirkt. Wir haben hier den ersten Vers, ein Psalm Davids. Der Herr sagte zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten. Ja, ihr kennt es hier. Setze dich zu meiner Rechten, bis ich dir deine Feinde als Schemel zu Füßen lege. In dem Psalm sieht König David voraus, dass sein Herr, gemeint ist Jesus, nach seinem vollendeten Werk seinen Platz zur Rechten Gottes einnehmen wird. Oder aus unserer Perspektive nach dem Kreuz, der Auferstehung von Jesus, würden wir sagen, eingenommen hat. Und Jesus hat sein Werk vollendet. Er hat Platz genommen zur Rechten Gottes. Und von dort hat er uneingeschränkte Autorität über diese Welt. Und was als nächstes in diesem Psalmvers kommt, ist die Agenda Gottes für diese Zeit. Er sagt, ich werde dir deine Feinde als Schemel zu Füßen legen. Also wenn wir wissen möchten, was Gott denn eigentlich mit dieser Welt vorhat, was Gott in dieser Welt tut, was Gott sich auf die Fahne geschrieben hat, dann lesen wir es hier aus Gottes eigenem Vers im Psalm 110. Und es lautet, die Feinde von Jesus Christus besiegen. Das ist der Hintergrund dieser Stelle im Kolosserbrief. Die Feinde von Jesus Christus besiegen. Der Ausgang dieses Konfliktes ist natürlich vorprogrammiert. Niemand kann Gott widerstehen, sonst wäre er ja selbst größer als Gott. Und das ist unmöglich. Wir Menschen leben oft gerne so, als seien wir selber Gott. Und wer das tut, der muss erkennen, dass das aussichtslos ist. Und es ist auch nicht gut für uns. Denn besser als unsere alten Wege ist es, wenn wir tatsächlich mal nach oben schauen und erkennen, wie Gott denn wirklich ist. Denn Gott will tatsächlich, dass wir werden wie er. Nur ist er ganz anders, als wir uns das oft vorstellen. Und deshalb müssen wir den alten Menschen mit seinen alten Wegen loswerden. Und der erste Schritt ist, dass wir unser Verlangen darauf ausrichten, was droben ist. Tust du das im Moment? Richtest du dein Verlangen, dein Herz danach aus, was droben ist? Wenn wir das tun, werden wir andere Sachen, geringere Ziele, ganz von selbst weniger suchen. Man kann sich das vorstellen wie mit einem Katalog. Wenn ich in einem Katalog rumstöbere, dann finde ich fast immer was, was ich möchte. Oder wenn ich auf Amazon scrolle, dann finde ich immer was ich gerne hätte. Wer sucht, der findet immer irgendwas, nach was ihn verlangt. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir im richtigen Platz suchen. Wenn wir nach oben auf Jesus blicken und suchen, was droben ist, dann entdecken wir, dass er uns viel mehr zu bieten hat. Viel mehr schenken möchte. Wenn wir ihn nur zum Mittelpunkt unseres Lebens machen. Der erste Punkt, der dreht sich also um unser inneres Verlangen. Der zweite Punkt nun ist sehr ähnlich. Und die nächste Aufforderung hier im Text lautet, richte deinen Sinn auf Jesus. Ja, das ist mit dem Trachten in Vers 2 gemeint. Dort heißt es, trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist. Er hat seinem gesunden geistlichen Leben als Christ gehört, dass wir neben unserem inneren Verlangen, unserer Gefühlswelt, wenn man so will, das, was uns antreibt, auch unser Denken, unseren Sinn komplett nach oben ausrichten. Und dass das ausschließt, dass man nach dem trachtet, was hier auf Erden ist, macht Paulus hier nochmal ganz explizit. Er sagt, und nicht nach dem, was auf Erden ist. Ja, nur falls man denkt, man könnte irgendwo in beiden Welten gleichzeitig leben. Paulus sagt, nein. Trachten nach dem, was oben ist und nicht nach dem, was auf Erden ist. Wenn man das so hört, ich weiß nicht, wie es euch geht, manchmal bekommen Christen den Vorwurf gemacht, dass Christen so sehr nach oben orientiert sein sollen, dass sie völlig abwesend durch diese Welt stolpern, so ähnlich wie ein Hans Guck in die Luft, ja, dass sie sich überhaupt nicht mit profanen Angelegenheiten beschäftigen sollten, können Christen manchmal denken, dass man sich in ein Kloster zurückzieht, wie es Menschen in vergangenen Jahrhunderten gemacht haben. Wenn das wahr wäre, hätten Christen kaum echten Mehrwert für das Leben auf dieser Erde. Dass Paulus aber gerade das nicht meint, das sehen wir gleich im nächsten Abschnitt. Und dazu müssen wir zuerst einmal anschauen, was er eigentlich meint mit dem, was auf Erden ist. Meint er damit, dass wir nie horizontal gucken dürfen? Das sicherlich nicht. Schaut euch mal Vers 5 an. Dort benutzt er denselben Ausdruck. Was auf Erden ist. Ja, und dort sagt er, tötet nun eure Glieder, dazu gleich mehr, tötet nun eure Glieder, die auf Erden sind. Und dann kommt eine Reihe von sündhaftem Verhalten, das einfach nicht im Einklang mit Gottes Willen und diesem neuen Leben in Christus steht. Ja, also nach dem zu trachten, was droben ist, steht nicht für Entrücktheit und auch nicht für Abstinenz oder Enthaltsamkeit. Dazu hat Paulus letzte Woche ganz deutlich gesagt, dass Enthaltsamkeit und dergleichen überhaupt keinen Wert hat. Was sagt er im Vers davor? Es dient der Befriedigung der menschlichen Eitelkeit. Das ist ganz klar und deutlich. Es hat keinen Wert. Sondern was er hier sagt, was gemeint ist, ist, dass unser menschliches Verhalten nicht mehr auf die Befriedigung unserer egoistischen Wünsche ausgerichtet sein wird, wenn wir nach oben blicken. Darin soll sich das alte und das neue Leben ganz fundamental unterscheiden. Und den Grund dafür liefert Paulus in Vers 3. Dort schreibt er, denn ihr seid gestorben. Ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Das ist die große Veränderung im Leben eines jeden Christen. Das alte Leben ist vorbei. Seit dem Moment, in dem du dein Leben an Jesus gegeben hast, hat dein Neues begonnen. Das Alte ist vorbei, das Neue hat begonnen. Und dieses neue Leben ist droben mit Christus. Dort haben wir unsere neue Existenz. Dort sind wir nun verwurzelt und werden von Christus aufgebaut. Vielleicht erinnert ihr euch an diesen Vers in Kapitel 2. Und deshalb können wir nicht mehr danach trachten, was auf dieser Welt ist. Denn diese Welt ist im Untergang geweiht. Dort oben ist eine neue, sichere, ewige Existenz. Warum würde man hier unten etwas wollen, nach etwas trachten, wenn dort oben das wahre Leben stattfindet? Aber ich muss sagen, das ist eine der schwersten Dinge, die es für uns als Christen zu erlernen gilt. Gestorben bedeutet, wir leben rein körperlich, zwar noch in dieser Welt, aber ohne zu dieser Welt zu gehören. Und daraus ergibt sich ein Konflikt. Unsere Gefühle sind sehr verhaftet mit dieser Welt. Und viel von unserem Denken befasst sich damit, dass wir hier ein Auskommen haben, dass wir gesund sind, dass wir, dass unsere Familie ein Dach über dem Kopf hat, dass die Kinder eine ordentliche Ausbildung bekommen, dass so vieles von unserem Denken findet in dieser Welt statt. Da ist es schwer, nach dem zu trachten und nur nach dem zu trachten, was droben ist. Und versteht nicht mich falsch, das sind ja alles gute Dinge. Aber es zeigt, dass es schwer ist, da zu unterscheiden zwischen den Dingen, die wirklich wichtig sind. Vielleicht habt ihr von dem Missionar gehört, der vor einigen Wochen bei seinem Versuch getötet wurde, einem abgeschotteten Volk von Christus zu erzählen. Das war ja in den Nachrichten, habt ihr bestimmt hier und da gesehen. Jemand, der sich für seinen Glauben oder für den Glauben anderer umbringen lässt, wie geht's euch damit? Das klingt fremd, oder? Das ist fast erschreckend, dass ein Mensch aus einem wohlhabenden Land tatsächlich sein Leben für Christus aufs Spiel setzen würde. Und vielleicht hat er dabei nicht alles richtig gemacht. Wir sind ja alle Menschen. Darum geht es aber auch gar nicht, denn ich denke, er hat uns eines gezeigt. Er hat uns gezeigt, was es bedeutet, wenn ein Leben bei Christus ist. Wenn unser Leben verborgen ist mit Christus bei Gott. Was es bedeutet, dass wir dort unsere neue Existenz sehen und nicht hier. Was bedeutet es für dich und für deine Ziele in dieser Welt, wenn du konsequent nach dem trachtest und das suchst, was droben ist und nicht nach dem, was auf Erden ist? Es muss nicht bedeuten, dass du als Missionar zu einem abgelegenen Volk gehst. Aber die Ausrichtung ist dieselbe, auch wenn du hier bleibst. Was bedeutet es für dich? Unser Leben ist verborgen mit Gott. Und das bedeutet im Fall dieses Missionars, dass die Welt ungläubig den Kopf schüttelt. Sie kann nicht sehen, wie man so blöd sein kann. Das macht keinen Sinn. Aber Verborgenheit bedeutet, denke ich, auch noch was anderes. In Vers 4 wird das verborgene Leben, nämlich der Herrlichkeit, der zukünftigen Herrlichkeit gegenübergestellt. Und ich denke, damit zeigt uns Paulus, dass das christliche Leben oft nicht besonders herrlich aussehen wird. Es ist etwas Verborgenes daran. Man sieht nur nicht, was genau draus wird. Und ich denke, man sieht auch, dass wir vorsichtig sein müssen, wenn wir eine Herrlichkeit anstreben, die von dieser Welt ist. Das Glänzende, was man im Leben anderer Menschen, auch anderer Christen oft bewundert, was man sich auch wünschen, ersehnt, das entspricht leider nur allzu oft den Maßstäben der alten Welt und nicht der neuen. Und ich rede hier von einem herausragenden Intellekt, dass wir denken, wow, der ist klug. Oder Wohlstand, dass wir denken, der hat sein Leben unter Kontrolle. Oder was es auch sein mag, es gibt ja viele Dinge, die wir als Mensch gerne bewundern. Aber oft sind es eben die Dinge dieser Welt und nicht die Dinge, die verborgen bei Gott sind. Denn all diesen Dingen dieser Welt sind wir mit Christus gestorben. Und weil wir keinen besonderen Wert auf die Dinge dieser Welt legen, deshalb wird das christliche Leben oft irgendwie unscheinbar wirken. Weniger beeindruckend, weniger pompös, weniger hip, weniger... Es spielt keine Rolle. Die Rolle, das, was wichtig ist, ist dort oben. Wir müssen also vorsichtig sein, damit wir uns und andere nicht nach menschlichen Maßstäben bewerten. Denn die eigentliche Frage lautet nicht, was hat er, was kann er, was ist er? Ja, sondern, wonach suchen wir? Wonach trachte ich? Dieselbe Frage, die wir uns persönlich stellen müssen, gilt auch, denke ich, für Gemeinde als Ganzes. Auch Gemeinde hat eine verborgene Existenz. Das sieht man zunächst daran, dass Gemeinde oft von menschlicher Schwäche und Fehlern geprägt ist. Wir kommen zusammen als unvollkommene und sündhafte Menschen. Und wie wir gesehen haben, wollen die Christen in Kolosse den nächsten Schritt gehen. Könnt ihr euch daran noch erinnern? Ja, das sind eifrige Christen. Die sind ernsthaft bei der Sache. Und sie wollen mehr. Und dabei laufen sie aber Gefahr, dass sie ihr Lehrern auf den Leim gehen. Auf die eine oder andere Weise sind diese ihr Lehrer so beeindruckend. Vielleicht aufgrund ihrer Ernsthaftigkeit, die Paulus im vorigen Kapitel allerdings als Gesetzlichkeit entlarvt hat. Oder vielleicht aufgrund von ihren beeindruckenden Engelsvisionen, die zu neuen Einblicken und zu mystischer Anbetung im Gottesdienst führt. All diese Dinge sind Formen von menschlicher Herrlichkeit und haben nichts mit dem verborgenen Leben mit Christus in Gott zu tun. Es ist ein Such nach Herrlichkeit, das nicht der Herrlichkeit oben bei Jesus entspricht. Und wenn Gottesdienste und Gemeindeleben einem menschlichen Triumphzug gleichen, dann steckt vermutlich etwas dahinter, was Paulus abgelehnt hätte. Manchmal können wir meinen, dass wir andere Menschen für den christlichen Glauben gewinnen können, indem wir unsere Gottesdienste besonders cool gestalten, zeitgemäß. Ja? Aber ich denke, auch da können wir Gefahr laufen, dass wir mit weltlichen Konzepten Eindruck schinden möchten. Natürlich kann es sein, dass dann mehr Leute kommen, aber die Größe einer Gemeinde ist kein Maßstab für die Gesundheit einer Gemeinde. Wenn unser Leben verborgen ist mit Christus in Gott, wenn unsere Herrlichkeit erst ganz am Ende der Zeit offenbar werden wird, dann müssen wir Christen aufpassen, dass Kirche nicht triumphalistisch oder pompös daherkommt, egal ob durch Gebäude oder Stil oder Persönlichkeiten. Jetzt habe ich viel gegen Herrlichkeit gesagt. Jetzt lass mich noch etwas für Herrlichkeit sagen. Denn auch wenn unser Leben verborgen ist, dann wird doch auch jetzt schon eine Art verborgene Herrlichkeit offenbar, die die sehen, denen die Augen dafür geöffnet wurden. Und es ist dieselbe Art von Herrlichkeit, wie Jesus selbst sie am Kreuz offenbart hat. Es ist die Herrlichkeit, wenn Christen Gott an oberste Stelle stellen, wenn Christen die Interessen anderer vor ihre eigenen stellen, wenn christliches Familienleben nach Gottes Vorstellungen gestaltet wird oder wenn christliche Werte das Berufsleben auf eine Art und Weise prägen, dass damit sogar Nachteile verbunden sein können. Das sind die Punkte, wo eine verborgene Herrlichkeit erkennbar wird. Eine Herrlichkeit, die daher kommt, dass wir beginnen, nach dem zu trachten, was oben ist. Dass wir das suchen, wie Christus ist und uns in sein Ebenbild erneuern lassen, damit wir sein Denken und Handeln imitieren und widerspiegeln. Daran erkennen wir, dass Gott dabei ist, seine Feinde in uns zu besiegen. Und Paulus lässt keinen Zweifel daran, dass Christen diese Herrlichkeit mit absoluter Sicherheit gehört. Ihr werdet erneuert, sagt er in Vers 10. Und deshalb kann er in Vers 4 sagen, ihr werdet offenbar werden mit Christus in Herrlichkeit. Im nächsten Abschnitt sehen wir, wie Gott seine Feinde besiegt. Und Vers 5 gibt uns da schon einen Hinweis, wo sich der Feind versteckt. Dort heißt es, so tötet nun eure Glieder, die auf Erden sind. Mein nächster Punkt lautet deshalb, tötet den inneren Feind. Wenn man Christ wird, schafft man sich nicht nur Freunde. Ich denke, das ist kein großes Geheimnis. Aber unser größter Feind ist nicht der Freund oder Bekannte, der sich von uns abwendet oder sich über uns lustig macht. Es ist auch nicht der extreme Islamist mit dem Messer in der Hand, sondern der tödlichste Feind ist in uns. Er steckt in unseren Gliedern und versucht unser Suchen und Trachten, das sind ja die zwei Aufforderungen in Vers 1 und 2, unser Suchen und Trachten auf diese Welt zu richten und weg von Jesus. Das ist der Feind. Und es ist der Feind in uns. Und wenn wir ehrlich sind, wissen wir genau, dass unser Verlangen und unsere Einstellung oder unser Denken meistens oder oft zumindest nicht ungeteilt Jesus gilt. Auch wenn wir gerne so tun, als ob, gerade im christlichen Kreis, dann tun wir oft so, als wären wir die frommen Christen, weil das Anerkennung schenkt. Ernsthaft. Ja? Wir tun so, als hätten wir alles schon beisammen. Aber wenn wir ehrlich sind, gilt unser Suchen und Trachten oft den Annehmlichkeiten dieser Welt. Der Feind sitzt uns in den Gliedern. Und deshalb spielt sich der Kampf, mit dem Gott seine Feinde besiegt, in unseren Gliedern ab. Und wenn du dich jemals gefragt hast, warum sich das christliche Leben manchmal so unglaublich schwer anfühlt, so als müsste jeder Fortschritt hart erkämpft werden, der findet hier die Antwort. Es fühlt sich wie ein Kampf an, weil es ein Kampf ist. Und wenn wir auf der Seite von Jesus stehen, dann sind wir aufgefordert, unsere Feinde kalt zu machen, in uns drin. Fortschritt und Erneuerung finden dann statt, wenn wir in uns entschlossen gegen diese Feinde vorgehen. Aber wenn du dich müde fühlst in deinem Lauf, in deinem Weg mit Jesus, wenn du dich erschöpft fühlst, dann lasst mich euch nochmal daran erinnern, dass die Kraft für diese Erneuerung von Gott kommt. Es ist Gottes Geist in uns, der diesen Sieg gewinnt. Nicht wir sind es in Psalm 110, die Feinde zum Schemel für die Füße des Königs machen, sondern Gott. Und der Geist befähigt uns dazu. Okay, woraus bestehen dann diese feindlich gesinnten Glieder in uns? Ich denke, mittlerweile ist klar geworden, dass es sich hier nicht um körperliche Glieder handelt, sondern um innere Glieder. Und wenn wir diese Liste anschauen, dann merken wir, dass diese Glieder aus dem Verlangen nach Dingen bestehen, die einfach Gottes Willen für uns widersprechen. Sündhaftes Verlangen, in denen der alte Mensch in Feindschaft gegenüber Gott weiterlebt. Und Paulus nennt hier 5 Glieder in Vers 5, gegen die Christen kämpfen sollen, nämlich Unzucht, Unreinheit, schändliche Leidenschaft, böse Lust und die Habsucht, die Götzendienst ist. 5 Glieder also. Und wenn man sich anschaut, woraus sie bestehen, dann stellt man fest, dass sie sich auf 2 Lebensbereiche beziehen. 2 Lebensbereiche, die auch für unsere Zeit sehr relevant sind. Nämlich die ersten 4 drehen sich um Sexualität. Die ersten 4 handeln von jeder Form von Sexualität außerhalb einer Ehe zwischen Mann und Frau. Das sind die ersten 4. Nach biblischer Auffassung, ich denke, das ist den meisten bekannt, ist die Ehe zwischen Mann und Frau der einzig angemessene Rahmen, in der menschliche Sexualität erlebt werden darf und auch erlebt werden soll. Davor, danach, daneben ist sexuelles Handeln unangemessen und widerspricht Gottes Willen. Und vielleicht denkt man hier automatisch in unserer Zeit an praktizierte Homosexualität. Und wenn man diesen Abschnitt mit Römer Kapitel 1, Vers 24 bis 27 vergleicht, dann wird man feststellen, dass das tatsächlich hier eingeschlossen ist. Auch das gehört zu unangemessenem sexuellen Verhalten. Aber an dieser Stelle einfach mit dem Finger auf andere zu zeigen, das wäre zu leicht. Vielleicht erinnern wir uns an den Vers in der Bergpredigt, Matthäus 5, 28, ich glaube, ja genau, wir haben ihn auch hier. Dort heißt es, wer eine Frau ansieht, um sie zu begehren, der hat schon mit ihr die Ehe gebrochen in seinem Herzen. Ich denke, es ist zu einfach, den Finger auf andere zu zeigen. Gott nimmt unser Sexualleben sehr ernst, unabhängig davon, ob wir homosexuell oder heterosexuell ausgerichtet sind. Gott nimmt es ernster, als wir es uns vielleicht bewusst sind. Das Gleiche gilt auch für den zweiten Lebensbereich. Der erste war Sexualität, der zweite ist die Habsucht oder allgemeiner das Streben nach Wohlstand. Auch hier geht es um ein Suchen und Trachten nach etwas anderem als Christus. Und Paulus wird an der Stelle noch expliziter. Vielleicht, weil es uns leicht fällt, Sexualität bei anderen zu verdammen. Unseren eigenen Blick verbergen wir gerne. Aber Habsucht identifiziert Paulus deshalb, vielleicht weil es uns harmloser vorkommt, ganz explizit mit Götzendienst. Und hier sind wir wieder beim Durchblättern des Katalogs, dem Scrollen bei Amazon und so weiter. Ja? Das Streben nach materiellem Wohlstand wird unter Christen gerade im Vergleich zu sexueller Sünde, denke ich, oft als geringeres Übel betrachtet. Das ist nicht so schlimm. Ja? Man muss ja auch irgendwo vernünftig haushalten. Aber Paulus dreht hier den Spieß um und er stellt Habsucht schlimmer dar als sexuelle Sünde. Habsucht ist Götzendienst, sagt Paulus. Und dazu müssen wir verstehen, dass Götzendienst zu der Zeit als todeswürdiges Vergehen betrachtet wurde. Das ist Habsucht. Das Problem mit der Habsucht ist natürlich, dass man sie nur schwammig definieren kann. Wie viel braucht ein Mensch? Was sind angemessene Bedürfnisse? Und an welcher Stelle überschreitet man dann letztlich die Grenze zur Habsucht? Ja, man kann da viele Fragen stellen und das ist ja auch nicht schlecht. Und uns fehlt so ein bisschen die Zeit, das genauer auszuloten. Ich will nur so viel sagen. Man muss hier einerseits aufpassen, dass sich hier nicht wieder die Gesetzlichkeit durch die Hintertür einschleicht. Also, dass man eine bestimmte Askese fasst, leben muss, damit man auch gerettet ist. Das wäre die Gesetzlichkeit. Ja, man braucht außer Christus noch etwas, nämlich diese Enthaltsamkeit, von der wir es ja vorhin schon hatten. Aber andererseits ist, glaube ich, die größere Gefahr für uns, dass wir dazu tendieren, im Normalfall zumindest, dass wir unsere Bedürfnisse höher ansetzen, als sie tatsächlich sind. Vor nicht allzu langer Zeit bin ich durch einen Blogpost auf einen kurzen Abschnitt im 2. Korintherbrief aufmerksam geworden. Dort geht es um eine Spendensammlung für Bedürftige. Und dort beschreibt Paulus eine Einstellung von bestimmten Gemeinden, die deshalb erwähnenswert ist an dieser Stelle, weil sie uns als Gegenentwurf zum habsüchtigen Leben dient. Ja, 2. Korinther 8, 3 und 4, dort heißt es, nach Vermögen bezeuge ich und über Vermögen hinaus waren sie willig und baten uns mit vielem Zureden, ihre Liebesgabe anzunehmen. Das ist Großzügigkeit. Das ist das Gegenteil von Habsucht. Über ihr Vermögen hinaus. Man mag das für unvernünftig halten. Man fragt sich, wie soll das überhaupt gehen? Aber für Paulus ist es Ausdruck eines gnadenerfüllten Lebens, das im Glauben ganz auf Gott ausgerichtet ist und deshalb großzügig sein kann und nicht mehr habsüchtig sein muss. Denn das wäre Gott Götzendienst. Okay, also im dritten Punkt ging es um persönliche Begehrlichkeit, Begierde. Und wieder scheint es, als ob Paulus einerseits auf gefühlte Leidenschaften eingeht, nämlich mit der Sexualität, und andererseits mit der Habsucht eher auf ein Bedürfnis nach materieller Sicherheit, das man eher rationell vielleicht so begründen würde, dass man für alle Eventualitäten gerüstet sein muss. Ja, also das eine ist eher das Verlangen und das andere ist eher das Rationale, Kopf und Herz. Und gerade das, was wir mit dem Kopf rechtfertigen wollen, ist für Paulus hier Götzendienst, weil die Sicherheit nicht bei Gott gesucht wird, sondern in weltlichen Besitztümern. So viel zum dritten Punkt. Im vierten geht es nun um alte und neue Kulturen. Der Fokus besteht diese Woche erst einmal darin, dass man den alten Menschen ablehnt. Nächste Woche werden wir uns dann die positive Seite dazu anschauen, nämlich was es bedeutet, den neuen Menschen anzuziehen. Okay, was sagt Paulus zu negativer Umgangsweise? Ab Vers 8. Dort heißt es, jetzt aber legt ihr auch das alles ab. Zorn, Grimm, Bosheit, Verleumdung, unanständiges Reden aus eurem Mund. Und vielleicht nehmen wir den Anfang von Vers 9 noch dazu. Dort heißt es, belügt einander nicht. Also wir sehen, hier geht es um Umgangsformen miteinander. Und die sind einerseits persönlich geprägt, aber andererseits sind sie auch Teil unserer Kultur, die wir aufgesaugt haben. Wir sind ein Produkt unserer Kultur, unserer Gesellschaft. Und ich denke, das hat Paulus hier eher im Blick, diese neue Kultur, weil er direkt danach in Vers 11 von verschiedenen Gruppierungen spricht, die voneinander getrennt sind. Also eine, wenn man so will, er blickt auf die Kultur, die alte, und dann stellt er eine neue dar in Vers 11. Wenn wir uns Vers 11 anschauen, da geht es um Grieche und Jude, Beschnittener und Unbeschnittener, Barbar, Sküte, Knecht oder Freier. Und dann sagt er, alles und in allen ist Christus. Also hier gibt es erstmal eine Abgrenzung, die Paulus ablehnt. Und die Gründe für diese Abgrenzung, die hier genannt werden, sind erstmal unterschiedlich. Da gibt es kulturelle Gründe, da gibt es auch, die auch was mit der religiösen Vergangenheit zu tun hat, also Grieche und Jude. Ja, jetzt sind sie in Christus vereint, aber davor haben sie einen anderen Hintergrund, Beschnittener, Unbeschnittener, ja, wie steht man zum Gesetz von Mose. Und dann finden wir hier aber auch ethnische Abgrenzungen, Barbar und Sküte. Barbar ist übrigens alles, was sind alle nicht Griechen, also ihr werdet Barbaren und ich auch. Ich weiß nicht, ob euch das gefällt. Barbar und Sküte. Und dann noch die Knechte der Freier, also sozialer Status auch. Hier ist, wenn man so will, alles mit drin. Und man kann sich vorstellen, dass eine Gemeinde, in der all das zusammengewürfelt wird, auch Spannungen entstehen. Kulturelle Unterschiede. Ja, da findet vielleicht auch Abgrenzung statt. Abgrenzung, vielleicht blickt man auch auf den anderen nieder. Und das scheint mir der Hintergrund zu sein, warum er Zorn, Grimm, Bosheit, Verleumdung und unanständiges Reden ablehnt. Denn das sind alles Dinge, die eine geringe Wertschätzung gegenüber dem anderen ausdrücken. Ja? Also in der Gemeinde entsteht jetzt eine neue Kultur aus vielen einzelnen Kulturen. Und ich denke, was Paulus hier wahrnimmt, ist ein latenter Rassismus. Oder andere Formen der Abgrenzung oder Ausgrenzung. Und ich denke, das ist sehr relevant für uns als internationale Gemeinde, Ja, ich denke, da sind wir immer wieder von Neuem gefordert, dass wir nicht auf andere herabblicken, die, die weniger pünktlich sind als wir oder weniger, vorausplanen oder die, die vielleicht ihrem Gefühlsleben mehr Ausdruck verleihen, als wir Deutschen es tun. Und vielleicht soll ich nur noch kurz reinschieben, ja, es geht hier wirklich nur um die Gemeinde. Ja. Es ist nicht der Blick nach draußen, sondern hier geht es um die, die in Christus sind. Dort entsteht diese neue Kultur, die erstmal damit anfängt, dass man die alte Kultur ablehnt. Ja, also ich denke, wir Deutsche und wir in der westlichen Welt sind oft so geprägt, dass wir mit einem Überlegenheitsgefühl groß geworden sind. Wir denken implizit, auch wenn wir es nicht so sagen würden, dass wir eigentlich besser sind als die anderen. Ja? Vielleicht denken das die Engländer genauso, die haben ihre eigene Kultur, die Amerikaner genauso, ja? Der Westen ist so geprägt, dass wir auf andere herabblicken. Ja? Wir sind im Imperialismus groß geworden. Und ich denke, dieses Gefühl der Überlegenheit, das hat in der Gemeinde keinen Platz. Ja, und gerade wenn wir so eine internationale Gemeinde sind, dann können wir an dem Punkt verwundbar sein, weil wir die kulturellen Stärken und Schwächen von anderen und von uns unterschiedlich bewerten. Ja, ich denke, das ist der Hintergrund, warum Paulus hier diese Negativliste im Zusammenhang mit dieser kulturellen Liste nennt, in diesem Abschnitt 8 bis 11. Was heißt das für unsere eigene Kultur? Also heißt das jetzt, dass ich als Deutscher meine deutschen Qualitäten nicht mehr schätzen darf? Heißt das, dass ich herabblicken soll auf Pünktlichkeit? Oder auf anderes? Auf Sparsamkeit? Ich denke, nein. Das heißt es nicht. Sondern wozu Paulus uns hier aufruft, ist, dass wir die Werte unserer alten Kultur ablegen, die nicht mit Christus zusammenpassen. Und die Werte behalten, die im Einklang stehen mit dieser Regierung von Christus, der zur Rechten Gottes sitzt. Ja? Und dass wir von anderen, von Afrikanern, von Südamerikanern, dass wir dort die Dinge annehmen, die mit Christus im Einklang stehen. Vielleicht besser als bei uns, wenn man sich anschaut, wie sehr andere Kulturen Menschen willkommen heißen. Und wir haben zwar eine Willkommenskultur, aber wie gut die funktioniert, ist nochmal eine andere Frage. Wie freundlich wir im Alltag sind. Und vielleicht kennt ihr diesen Satz, nicht gemeckert ist genug gelobt. Ist das wirklich eine gute Qualität von uns Deutschen? Das sind andere Kulturen meilenweit voraus. Ja, und nicht gemeckert ist genug gelobt, ist genau das, was hier zum Ausdruck kommt, wenn Paulus sagt, Zorn, Grimm, Bosheit, Verleumdung, unanständiges Reden aus eurem Mund. Ja, wenn man nicht gemeckert hat, dann ist schon Lob, aber der Normalfall ist, dass man meckert, ja, dass man andere Leute herabwürdigt. Und Paulus sagt, das ist keine Evangeliumskultur. Also wir müssen unsere eigene Kultur hinterfragen. Und ich glaube, die LEC ist ein guter Platz für solche Sachen. Ja, dass wir lernen, was gut ist in unserer Kultur und das dankbar annehmen. Denn es ist ja durch das Wirken von Jesus in dieser Kultur, dass wir diese Dinge haben, aber dass wir auch Dinge von anderen dankbar annehmen. Und dass wir umgekehrt das ablegen, was andere herabwürdigt und was in unserer eigenen Kultur nicht stimmt. Zusammenfassend sehen wir, dass der Blick nach oben uns Christus vor Augen führt. Wir haben jetzt nochmal diese vier Punkte auf einer Folie, ja, dass wir unser Verlangen auf Jesus ausrichten, dass wir unseren Sinn auf Jesus ausrichten, auf den, der zur Rechten Gottes sitzt. dass wir den inneren Feind entschlossen töten. Und dass wir den alten Mensch mit seiner alten Kultur, seinem alten Charakter, seiner alten Persönlichkeit ablegen, damit wir erneuert werden ins Ebenbild Gottes. Lasst uns vielleicht zum Abschluss jetzt noch beten, dass wir auch wirklich Schritt halten mit der Erneuerung, die Gott in uns bewirkt. Und dass wir entschlossen vorgehen gegen den Feind, der in unseren eigenen Gliedern steckt. Lasst uns beten. Allmächtiger Gott, wir danken dir, dass du deinen Sohn Jesus Christus zu deiner Rechten gesetzt hast als unser König über die ganze Welt. Wir danken dir für die Erneuerung, die du in uns bewirkst. Und wir bitten dich, dass du uns zeigst, wo der alte Mensch abgelegt werden muss. Dass du uns zeigst, wo unser inneres, sündhaftes Verlangen nicht dem entspricht, was du im Sinn hast. Bitte richte du unseren Blick, unser ganzes Suchen und Trachten auf den aus, der zu deiner Rechten sitzt. Wir bekennen, dass wir dazu nicht selbst in der Lage sind und deshalb bitten wir dich um dein mächtiges Wirken durch deinen Geist, um Jesu Willen. Amen.